Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei der Tobi W. Grüß dich, Tobi. Wie geht's dir heute an diesem sonnig heißen Sonntag?
Hallo Phil, alles wunderbar.
Schön warm ist es, war
auch ein bisschen warm in Zülpich, muss ich zugeben. Ja. Bis gerade im Moment noch draußen gesessen und habe mich dann jetzt in die Räumlichkeiten verzogen, um hier doch mal einen E-Pod mitzugestalten.
Das freut mich. Das gefällt mir vor allem deshalb auch, weil heute nicht mal ein Koffer mit dem anderen Tobi irgendwie unterwegs ist, sondern es sind halt einfach wir zwei alleine diese Woche.
Oh,
kann man mal machen, passt schon.
Ausnahmsweise, denke ich mal.
Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Vielleicht wird es einigermaßen kompakt, aber wir haben es in der Pre-Show schon angekündigt. Der kommende E-Pod wird ja wieder einer nach dem Rennen sein, denn Zürich E-Prix steht vor der Tür. Und nach dem Rennen sind bekanntermaßen auch die Podcast-Episoden ein bisschen länger, denn da gibt es einfach doch deutlich mehr zu erzählen. Aber wir können ja mal, da das Rennwochenende vor der Tür steht, auch einfach genau in die Richtung mal gucken. Es sind jetzt noch 6 Tage und 22 Stunden und 10 Minuten bis zum Rennen in Zürich. Und das Famose beim Rennen in Zürich ist, dass es seit über 60 Jahren das erste Rundstreckenrennen in der Schweiz überhaupt ist. Das ist doch mal was, oder? Und dann gleich elektrisch, wenn das nicht ein Zeichen ist.
Ja, das eine hat aber natürlich auch ein bisschen was mit dem anderen zu tun, muss man dazu sagen. Erstmal grundsätzlich, das hat seinen Grund, weshalb so lange keine Rundstreckenrennen in der Schweiz gewesen sind. Und zwar hängt das alles mit dem größten Unfall der Motorsportgeschichte zusammen, nämlich dem Unfall beim 24-Stunden-Rennen vom Le Mans 1955, wo infolge einer Kollision auf der Start-Ziel-Geraden der Mercedes des Franzosen Pierre Levesque, heißt der Levesque? Mein Französisch ist sehr ausbaufähig.
Ja, ich halte mich da lieber zurück bei französischen Wörtern. Ne? Ich würde sagen, so ähnlich heißt er. Nennen wir ihn Pierre L.
Genau, es wurde auf jeden Fall da auf der Stadt Zielgeraden der Mercedes, eben jenes Pierre L, durch eine Kollision gegen einen Erdwall geschleudert und anschließend diverse Wrackteile dann auf die vollbesetzten Tribünen und es gab mehr als 80 Tote. Mhm. Und das war damals für die Schweiz Anlass, Rundstreckenrennen grundsätzlich mit motorbetriebenen Fahrzeugen in der Schweiz zu verbieten. Sind auch als Folge dieses Unfalls mehrere Formel-1-Rennen im selben Jahr abgesagt worden, weil da dann das Thema Sicherheit dann auf einmal aufkam. Aber wie gesagt, in der Schweiz hatte sich das bis vor kurzem gehalten. Anfangs aus Sicherheitsgründen, nachher spielte da auch der Umweltschutz eine Rolle. Wie gesagt, da waren die Schweizer rigoros, zu sagen, nee, ist bei uns nicht. Das Einzige, was erlaubt war in der Schweiz, waren Bergrennen und Rallyes. Und hier war nämlich der entscheidende Unterschied, dass immer nur ein Fahrzeug gleichzeitig auf einem gewissen Streckenabschnitt unterwegs ist, also nicht zu Kollisionen kommen kann, die dann so weitreichende Konsequenzen haben, wie das in Le Mans möglich war. So, und im Gespräch war die Formel E in der Schweiz ja auch schon längere Zeit, unter anderem, weil auch diverse große Sponsoren der Formel E aus der Schweiz kommen, nennen wir mal Julius Baer an dieser Stelle, seit Anfang des Jahres der neue Namenssponsor, ABB, Tag Heuer ist auch ein Schweizer Unternehmen und daher gab es schon längerer Zeit Bestrebungen, dass wie gesagt, das Thema Umweltschutz bei der Formel E werden auch eine ganz andere Rolle spielt als bei klassischen Motorsportveranstaltungen. Und gibt es schon seit mehreren Jahren Bestrebungen, Formel E-Rennen in der Schweiz zu starten. Ich habe mal auf unserer Seite recherchiert, denn es gibt da so eine tolle Seite eformel.de, da findet man verdammt viel über die Formel E drüber.
Das ist mal erstaunlich, was da alles steht. Ja.
Genau, kann ich nur empfehlen. Und meine Recherche hat ergeben, das war das lange bevor ich da Mitglied auf dieser, in dieser Redaktion wurde, nämlich bereits im September 2014 erstmals über ein Formel-E-Rennen in der Schweiz berichtet wurde. Das liegt also schon knapp, vier Jahre zurück. Und die entsprechende Gesetzesänderung, die das dann erlaubte, erfolgte dann im Dezember 2015, also auch schon längere Zeit zurück. Zwischenzeitlich waren verschiedene Städte im Gespräch für ein EPRI in der Schweiz. Lugano war zum Beispiel ein ganz großes Thema, was allerdings dann an der Finanzierbarkeit der ganzen Geschichte gescheitert ist. Und ich sag mal, relativ früh kam dann nach der entsprechenden Gesetzesänderung auch Zürich mit ins Spiel rein. Im August 2016 hat man sich bei der Formel E beworben und ja, eigentlich schon fürs Jahr 2017, das hat dann aber nicht geklappt und dann hat man jetzt doch tatsächlich für 2018 die entsprechende Genehmigung bekommen. Mhm. Und ja, das erste Rundstrecken-Motorsportrennen in der Schweiz seit 1955. Ein historischer Moment, der da am Sonntag auf uns wartet.
Ja, das ist richtig. Und wo du es gerade sagst, am Sonntag, das ist eine weitere Eigenheit, denn in der Regel haben wir ja die Formel-E-Rennen an Samstagen, außer es sind Doubleheader, die sind dann halt an Samstagen und Sonntagen, aber ich kann mich genau nicht erinnern, das wüsste jetzt auch wieder der Tobi wahrscheinlich besser als ich, ob es ein Sonntagsrennen schon gegeben hat, ich weiß es nicht genau. Dieses jedenfalls findet statt am Sonntag, den 10.06., das ist der kommende Sonntag und der Timetable sieht relativ üblich aus, die Trainings sind um 9 und um 11.30 Uhr, nachmittags geht es dann um 14 Uhr ins Qualifying und um 18 Uhr startet dann das Rennen auf dem Zurich Street Circuit, 2,47 Kilometer, 11 Kurven, eine süße kleine Schikane, schön gelegen in der 410 oder sowas, 1000 Einwohner, Metropole am Zürichsee. Ich glaube, das wird ganz malerisch auch anzusehen sein, denn einerseits ist, glaube ich, die Stadt und auch die Ecke, in der es stattfindet, ganz hübsch und der See wird sicherlich auch von der Regie ganz gut irgendwie im Hintergrund eingebaut werden, sodass man auch optisch was geboten bekommt. Ne?
Das da gehe ich doch mal fest von aus. Das kriegt die Formel E ja immer eigentlich ganz gut hin. Solche Sachen, die irgendwo im Hintergrund sind, immer ganz gut mit einzubauen. In Paris der Eiffelturm zum Beispiel, der aus diversen Kameraeinstellungen immer im Hintergrund zu sehen ist. Ups, da ist gerade wegen dem
der Koffer mit dem Tobi umgefallen.
Wegen dem offenen Fenster ist mir gerade die Tür zugeschlagen. So.
Du bist ja,
achte mal kurz,
ein wilder Hase hier. Podcast mit offenem Fenster.
Ja.
Sorgt für ganz neues Ambiente alles.
Ja, wo war ich denn dran? Ach ja, genau, die Formel E bekommt das immerhin, die entsprechenden Sehenswürdigkeiten dann mit im Bild zu haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an den New York April letztes Jahr, wo ja, die Strecke ja im Hafengebiet von Brooklyn liegt, aber aus einem gewissen Winkel bekommt man es hin, die Skyline von Manhattan noch hinten zu sehen und da gab es auch diverse Bilder von. Wie gesagt, ich bin da optimistisch, dass es ähnlich sein wird, aber ein ganz, ganz großes Aber.
Oh, jetzt kommt's.
Ich befürchte, dass das zumindest live nicht sonderlich viele Menschen in Deutschland sehen werden.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Aber jetzt fragt sich der Feldwald- und Wiesen-Zuhörer natürlich im Moment, was der Titel denn da? Was jetzt hier mal alles auf den Tisch, Butter bei die Fische.
Ja, wie in dieser Woche bekannt wurde, findet die TV-Übertragung des Zürich E-Prix nämlich nicht auf dem normalen Eurosport 1-Sender statt, sondern lediglich auf Eurosport 2, dem Pay-TV-Sender von Eurosport. Was heißt, dass der, ich sag mal, 0815-TV-Zuschauer, der nur aufs Free-TV angewiesen ist, höchstwahrscheinlich in die Röhre gucken wird.
Ja, und da sieht er alles, nur nicht die Formel E, ne? Das ist natürlich schon echt ärgerlich.
Ja, es ist natürlich etwas ungünstig. Es sind, glaube ich, dann gerade, was sind die French Open? Das ist auf jeden Fall ein großes Tennisturnier und ja, dass die Übertragung des Tennisturniers endet kurz vor dem Rennstart der Formel E. Anschließend wird noch eine Talkrunde mit Boris Becker, auf Eurosport 1 übertragen und deshalb musste die Formel E da bedauerlicherweise auf den zweiten Sender von Eurosport weichen. Also wie gesagt, entweder auf Eurosport 2 oder aber im kostenpflichtigen Eurosport-Player zu verfolgen sein.
Tja, das klingt mal nicht so richtig gut. Nachdem man jetzt zuletzt in Berlin durch die ARD-Übertragung quasi neue Höhen erklommen hatte Richtung Zuschauerzahlen, glaube ich, kann man jetzt deutlich weniger Leute erreichen, indem man unseren doch nischigen Sport auf einem Nischensender und dessen Spezialnische, die auch noch extra bezahlt werden muss, irgendwie zeigt. Das ist mal keine besonders kluge Entscheidung. Also klar, da ist natürlich, sind dann so Einschaltquoten und wirtschaftliche Aspekte und solcherlei Dinge irgendwie mit einzurechnen. Aber kein zufriedenstellendes Ergebnis für Formel E-Fans, fürchte ich.
Ja, genauso sehe ich das auch. Aber wie gesagt, das ist halt leider die Entscheidung von Eurosport, das so zu machen. Schade, dass sie nicht wie auch in Berlin einen alternativen Sender in Deutschland gefunden haben, der das Rennen vielleicht live überträgt. Ja, ich denke, wird zur Folge haben, dass das Rennen mit den schlechtesten Einschaltquoten seit, ich will nicht sagen seit Menschengedenken wird, aber seit sehr langer Zeit werden wird.
Tja, denn wahrscheinlich in der Formel-E-Geschichte sogar.
Wenn wir uns mal zurückerinnern, in der ersten Saison liefen die Rennen auch nur live auf Sky, nicht im Free TV und selbst das war nicht so berauschend, aber ich habe die Befürchtung, dass noch weniger Leute den kostenpflichtigen Eurosport 2 Sender sehen werden, als Leute Sky hatten.
Mhm. Tja, schade eigentlich, ne? Kann man jetzt nicht mehr viel machen. Man kann natürlich auch in diesem Fall, obwohl es nur über einen Pay-TV-Kanal kommt, dennoch nicht darauf hoffen, dass der YouTube-Livestream eine Alternative ist, schätze ich mal, oder? Denn da ist es ja so, man kann ja Shakedown und die Trainings sehen, auch in Deutschland.
Freien Trainings.
Die freien Trainings, genau. Und das Qualifying, Super Pole und Rennen kann man immer nicht sehen, weil da eben dann die in Anführungszeichen Fernsehanstalten die Finger drauf haben und sagen, nee, hier Livestream auf YouTube machen wir nicht, denn wir übertragen das ja und zwar kostet uns das Geld und deswegen machen wir das natürlich exklusiv. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch trotz Eurosport 2 letzten Endes darauf hinauslaufen, dass man auch auf YouTube nicht den Livestream gucken kann, wenn man sich nicht andere Voraussetzungen schafft, zum Beispiel in einem anderen Land zu sein.
Wenn man das zum Beispiel, ja. Natürlich. Ja, wie gesagt, auf dem Eurosport-Player wird es definitiv abrufbar sein oder live verfolgbar sein, sowohl das Qualifying mit der Super Bowl als auch das Rennen. Und ich sag mal, das ist der Eurosport-Ersatz für die YouTube-Übertragung. Wie gesagt, da blättert Eurosport einiges an Geld für hin, um das alles exklusiv übertragen zu dürfen. Da können sie nicht einfach, nur weil das Rennen nicht im Free-TV läuft, nicht mal eben den YouTube-Channel freischalten. So funktioniert das mit den Lizenzrechten leider nicht. Mhm. Da sind der Formel E dann aber auch die Hände gebunden.
Ja, ja, klar. Yeah. Das ist ärgerlich, aber das ist nun mal so. Letzten Endes geht es da um Verträge und ein Vertrag ist ein Vertrag. Den kann man nicht on the fly einfach mal ändern. Was man halt machen kann, ist mal nach dem Eurosport-Player schauen. Den kriegt man für 4,99 pro Monat. Muss man dann schauen, ob es einem das wert ist. Vielleicht ist man aber zufällig Amazon Prime-Kunde und der Eurosport-Player läuft unter Amazon Prime. Und dann könnte man das im Rahmen seines Prime-Abos sehen. Muss man da mal schauen. Vielleicht kommt es für den einen oder anderen in Frage. Wäre natürlich schade, wenn ihr das alle nicht zu sehen bekommen würdet. Aber ich denke mal, lauter clevere Leute hier, die finden sicherlich einen Weg.
Ja, wie gesagt, kann ich aber auch nur empfehlen, alleine schon aufgrund der Kommentatoren, die da am Werk sind. Also sollte man, wenn man einigermaßen sich in Englisch verständigen kann, sollte man sich das unbedingt mal anhören. Wie gesagt, die freien Trainings auf jeden Fall, die von Jack Nicholls, Dario Franchitti und Bob Varsha kommentiert werden. Dazu selbstverständlich die reizende Nikki Shields immer in der Boxengasse unterwegs. Wie gesagt, kann ich nur jedem ans Herz legen.
Ja, da gehe ich mit. Dann hört sich das an. Wenn das Rennen beginnt, hört sich immer so an.
All five lights are on and we go green for the E-Pod, the weekly podcast about Formula E.
So oder so ähnlich. Jedenfalls sind alle Lämpchen grün und dann geht's los. Okay, na gut, aber wenn dann die Lämpchen grün werden, lass uns doch mal kurz vielleicht ganz grob spekulieren, wie das Ding irgendwie ausgehen könnte. Denn die Voraussetzungen sind ja folgendermaßen. Wenn ich mir die Tabelle so anschaue, sieht's ja für Wern höchst rosig aus in Richtung der kommenden drei Rennen. Ich meine, die Leistungen, die er dieses Jahr oder diese Saison viel mehr gezeigt hat, sind relativ stabil. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er sich auf ähnlichem Niveau weiterhin bewegen wird. Gut, wir sind jetzt halt in einer Stadt und einer Strecke unterwegs oder auf einer Strecke unterwegs, die vorher auch keiner gesehen hat außer im Simulator. Das ist natürlich dann alles nochmal Neuland für jeden der Fahrer, aber ich schätze mal, letzten Endes hat er sicherlich gute Karten, seinen Vorsprung zumindest zu halten, oder? Was meinst du?
Ja, da gehe ich auch von aus. Ich kann an dieser Stelle schon eine Ankündigung machen.
Der gewinnt, sag es.
Na, nee, was das hättest du wohl gern. Nein, im Laufe dieser Woche wird ein Artikel erscheinen, wo die Konstellationen, sage ich mal, alle aufgezählt werden, unter denen in Zürich schon die Entscheidung um die Fahrermeisterschaft, um den Fahrertitel der Formel E fallen wird.
Das ist super, muss ich das nicht alles selber ausrechnen.
Das ist wunderbar. Also wie gesagt, Jean-Éric Vergne hat die Chance, den Sack, sag ich mal, in Zürich zuzumachen. Reist mit 40 Punkten Vorsprung nach Zürich. Und wenn er mit 59 Punkten aus Zürich zurückkäme, dann wäre er nicht mehr einzuholen. Und wie gesagt, ohne dazu sehr ins Detail eingehen zu wollen, dass die genauen Konstellationen, was passiert, wenn wer die schnellste Rennrunde fährt oder wenn wer die Pole Position holt, das werdet ihr in den nächsten Tagen alles auf eformel.de zu lesen bekommen.
Hast du das geschrieben oder hat das der andere Tobi geschrieben?
Ich habe das geschrieben.
Dann kannst du mir auch bestimmt sagen, wie gut die Chancen für Sam Bird sind, die 40 Punkte in den kommenden drei Rennen noch aufzuholen. Nur ganz grob im Daumen gepeilt und Prozent.
Boah, ja, das ist möglich. Natürlich ist es möglich, es hängt von vielen Faktoren ab. Ich meine, Daniel Abt hat jetzt in Berlin 29 Punkte geholt, die optimale Punkteausbeute. Mhm. Wenn das Sam Bird gelingen würde und Jean-Éric Vergne vielleicht mal einen etwas schlechteren Tag hat, wie das bei Felix Rosenquist zum Beispiel auch schon passiert ist in dieser Saison, dann ist er auf einmal wieder bis auf 15 Punkte ran oder so. Und dann ist bei zwei Rennen, die noch ausstehen in New York, alles drin.
Das stimmt.
Also es ist noch lange keine Entscheidung gefallen. Wie gesagt, ich denke, dass es sich zwischen Vergne und Bird entscheiden wird. Rosenquist ist zwar Dritter in der Meisterschaft, hat aber, wenn ich das mal gerade überschlage, 76 Punkte Rückstand. Das wären mehr als drei Siege. Also es würde ihm nicht reichen, nur dreimal zu gewinnen. Das heißt, er bräuchte noch zusätzlich Zusatzpunkte durch Pole Position oder schnellste Runde. Und Jean-Éric Vergne darf selber keinen einzigen Punkt holen. Das wage ich eigentlich auszuschließen. Das ist verdammt unwahrscheinlich. Also wie gesagt, wir werden diese Saison einen neuen Formel-E-Meister erleben, nachdem es in der Vergangenheit zwei Brasilianer und ein Schweizer waren, auch aus einer neuen Nation, lege ich mich fest. Und entweder wird es ein Franzose oder ein Brite.
Das klingt relativ wahrscheinlich. Wir können mal noch zu den Teams gucken, denn da ist ja auch noch nicht so ganz alles entschieden. Ne? Tachita ist relativ gut dabei mit 205 Punkten, aber Audi hat sich ja ganz gut nach vorne gearbeitet. Nachdem es am Anfang ein bisschen gestottert hat, sind sie jetzt mit 161 Punkten dabei und auf Platz 2. Das sind zwar auch 44 Punkte, aber gerade in der Teamwertung kann doch ganz schnell einiges zusammenkommen, wenn De Grassi und Abt unterwegs sind, wie zum Beispiel zuletzt in Berlin oder annähernd gut wie in Berlin, dann kann es für Tachita in der Teamwertung zumindest auch nochmal eng werden, ne?
Ja, definitiv. Das Berlin-Wochenende hat Audi verdammt gut getan in der Gesamtwertung. Sie sind jetzt auf den zweiten Platz vorgekommen und ja, 44 Punkte ist immer noch eine Hausnummer. Das ist ein Unterschied, aber es ist der Unterschied ist so knapp, dass Tachita nicht schon die Teammeisterschaft in Zürich festmachen kann. Also wie gesagt, das heißt, wer bei den Teams Erster wird, das wird sich erst in New York entscheiden. Und wie gesagt, mit einem guten Abschneiden von beiden Audi-Piloten sehe ich da auch für Audi noch große Chancen.
Mhm. Da ist noch einiges drin. Nicht, als wäre es jetzt irgendwie alles schon unter Dach und Fach. Da ist schon noch ein bisschen Spannung in Zürich.
Genau.
Ansonsten gibt es, glaube ich, Richtung Zürich nichts weiter zu erzählen. Ich freue mich jedenfalls drauf, bin auch gespannt auf die Strecke, wie das Ganze dort aussehen wird, wie dieses Schweizer Flair so über das Rennen irgendwie transportiert werden kann. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe Bock und es ist ja auch nicht mal lange hin. Deswegen freuen wir uns über die Vorfreude und gehen nahtlos zum nächsten Thema über. Und zwar hat es ein Interview bei Weltkompakt, wenn ich mich nicht irre, gegeben mit Toto Wolff, den man ja kennt als Mercedes-Motorsportchef. Und nachdem jetzt Mercedes nach 18 Jahren DTM die Serie an den Nagel hängt, will man sich, das haben wir auch schon vor längerer Zeit erzählt, in Richtung Formel E orientieren. Und was so ein deutscher Premium-Autohersteller sich da vorstellt, ist natürlich unter anderem möglichst maßgeblich an der, ich sage mal dazu, Technical Roadmap dieser Rennserie irgendwie mitzuschreiben, denn das kennen wir aus anderen Serien auch, wenn die großen Hersteller kommen, dann werden in der Regel auch andere Geschütze aufgefahren und da möchte man auch gerne über große Zahlen reden und möglichst viel Einfluss nehmen, um auch dann den Vermarktungseffekt, den man sich natürlich letzten Endes verspricht von so einer Rennserienteilnahme, zu maximieren. Und da ist jetzt rausgekommen, Tobi, ich glaube, du hast den Artikel geschrieben, dass unter anderem schon über die Motorenkonzepte der dritten Generation diskutiert wird zwischen der Formel E und der FIA. Und das betrifft Saison 8, das wäre in Jahren gesehen das Jahr 2021. Und da werden jetzt Allradantrieb und 500 kW Leistung, das sind 680 PS, in den Motoren kolportiert. Und das ist doch mal eine ganz schön krasse Zahl, oder? Wie siehst du das? Also mich boomt das so ein bisschen weg, wenn ich darüber nachdenke. 500 kW in diesen kleinen Autos auf Stadtkursen, das ist ja mal, da muss ich immer an, ich sage immer falsch, ich glaube es war Coulthard, der gesagt hat, irgendwie Formel 1 in Monaco ist so wie Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer. Kann sein, dass ich ihn falsch zitiere, aber ich weiß es nicht genau. Und ungefähr solche Größenordnungen erreicht man auch, glaube ich, wenn man diese engen, zickigen Stadtkurse mit einem 500 kW Rennwagen fahren möchte, oder? Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer als das, was wir heute haben.
Ja, ich glaube, es war nicht Coulthard, sondern Nelson Piquet Senior.
Es kann auch gut sein, dass ich das schon dreimal falsch gesagt habe. Es tut mir leid.
Nein, alles gut. Klar, wie gesagt, ich meine, natürlich ist es so, die technische Weiterentwicklung in der Formel E ist klar erkennbar. Jetzt kommt in ziemlich genau 6 Monaten kommt der erste E-Prix mit dem Generation 2 Car, also mit dem neuen Fahrzeug, das Batmobil, sage ich mal, mit der erhöhten Leistung von 250 kW. Und das ist ein weiterer großer Meilenstein für die Formel E. Man muss sich da natürlich aber jetzt auch aus Seiten der Serie schon Gedanken darüber machen, wie es denn dann in Zukunft weitergehen wird. Und genau das ist das, was Toto Wolff da in dem Interview beschrieben hat. Es wird im Moment diskutiert, wie es denn dann mit dem Generation 3 Car, also der dritten Generation der Formel E-Fahrzeuge, in welche Richtung das gehen soll. Und da ist eine der diskutierten Optionen, dass die Leistung auf bis zu maximal 500 kW erweitert wird. Und dass es zusätzlich Elektromotoren an der Vorderachse geben wird und auf die Art und Weise ein Allradantrieb zustande kommt. Mhm. Wie gesagt, das ist alles natürlich noch lange nicht fix. Es gibt dazu natürlich auch eine Kostenmatrix. Das heißt, es wird auch im Endeffekt das, was an Optionen auf dem Tisch liegt, wird schon mal durchgerechnet, mit welchen Kosten man da rechnen muss. Denn das ist natürlich auch klar, die Kosten dürfen für die Teams jetzt oder für die Hersteller jetzt nicht auf das Zehnfache steigen. So gerne man auch, ich sag mal, 500 kW in den Formel-E-Autos hätte, aber das muss alles in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Und wie gesagt, Toto Wolff sagt auch, dass es im Endeffekt gerade im Moment darum geht, die finanziell vernünftigste Variante herauszufinden, um die größtmögliche Performance rauszuholen. Und naja, wie gesagt, 500 kW, 680 PS, das ist schon eine Hausnummer. Und damit läge man gar nicht mehr so weit hinter der Formel 1 zurück. Darüber muss man sich mal im Klaren sein. Denn die Formel 1 diskutiert auch gerade ihr Motorenreglement für die Saison 2021. Das läuft dann ein bisschen anders. Da sind die Teams, also die Konstrukteure, doch deutlich aktiver mit einbezogen in die ganzen Gespräche. Und es gibt da diverse politische Schachzüge, die da von einigen Teams schon angekündigt wurden. Ferrari will möglicherweise aussteigen, wenn das alles so kommt, wie das jetzt schon in ersten Details diskutiert wurde. Aber man scheint sich da weitestgehend einig zu sein, dass die Formel-1-Motoren, so wie sie jetzt sind, einfach viel zu kompliziert sind. Mhm. Und wenn man mal sieht, wie lange Honda gebraucht hat, bis sie ja zuerst mit McLaren und jetzt mit Toro Rosso so einigermaßen Schritt halten können mit den anderen, das und das ist Honda, ein Riesenkonzern. Das kann, ich sag mal, keine kleinere Motorenschmiede leisten. Mhm. Und wie gesagt, darum geht es im Endeffekt darum, dass die Komplexität verringert werden soll. Was im Endeffekt heißt, dass auf die MGUH, also die Energierückgewinnung am Turbolader, verzichtet werden soll. Und das würde, wenn die anderen Komponenten so erhalten bleiben, wie sie jetzt sind, dann da locker noch mal locker 150, 200 PS an Leistung klauen. Und da die Formel 1 aktuell bei ungefähr 900 PS liegt, wäre das dann nur noch mal etwas über 700. Und wie gesagt, die Formel E dann mit 500 kW oder 680 PS, das ist schon kein so großer Unterschied mehr. Mhm. Obwohl man natürlich darüber sich im Klaren sein, dass allein was die Formel-1-Teams in die aerodynamische Weiterentwicklung an Millionen reinpumpen, auf jeden Fall dafür sorgen würde, dass allein schon deshalb ein gigantischer Performance-Unterschied bliebe. Aber wie gesagt, alleine auf dem Papier, die 500 kW sind eine interessante Zahl, sage ich mal, um damit auch zu kolportieren, um damit auch die Marketing zu betreiben. Warum nicht? Da muss man natürlich sich drüber im Klaren sein, dass dann natürlich ein bisschen was auch noch mit der Batterie passieren muss. Denn 500 kW Leistung bei, naja, wie viel sind es? 64 Kilowattstunden Akkukapazität. Das ist natürlich sehr überschaubar. Und ich sag mal, da müssen natürlich dann auch die Akkus deutlich größer werden. Und wie gesagt, das hat alles weitreichende Folgen, sind im Moment nur Optionen, die diskutiert werden. Und ich sag mal, es muss auch alles finanzierbar sein. Aber wie gesagt, die Gespräche laufen und ich bin da optimistisch, dass wir da vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber ich denke dann irgendwann im nächsten Jahr konkret irgendwas darüber hören werden, wie das dann in Zukunft aussehen wird.
Davon ist wohl auszugehen. Ja, sehr interessant. Dann, Tobi Lein, würde ich sagen, einen haben wir noch, bevor wir hier den Deckel drauf machen für diese Episode. Und da Tobi B. nicht da ist, darfst du, Tobi W., heute den Fakt der Woche liefern.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ja, und zwar letzte Woche hatten wir als Fakt der Woche, dass Lucas Di Grassi Sebastian Buemi überholt hat, und zwar in der Gesamtpunktewertung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass beim Berlin-E-Prix Sebastian Buemi in einem anderen Punkt Lucas Di Grassi überholt hat, und zwar bei den Fanboosts.
Fanboost!
Richtig. Hier liegt Sebastian Buemi nun bei insgesamt 24 und hat damit einen mehr als Lucas Di Grassi, der bei 23 liegt.
Wahnsinn. 24 Fanboosts kassiert. Das muss man sich mal geben.
Ja, und dabei ist er nur 40 Rennen insgesamt gefahren.
Ich wollte gerade sagen, er hatte mehr als die Hälfte der Rennen dann in Fanboost kassiert.
Genau. Auf Platz 3 liegt übrigens Daniel Abt mit ganzen 16 Fanboosts. Also da ist schon eine etwas größere Lücke.
Ja, aber es sind halt tatsächlich immer wieder so die üblichen Verdächtigen. Ne? Also die Top 2, 3 sind einfach klar.
Genau, die drei haben sich ja auch in dieser Saison da als Favoriten rauskristallisiert und in den meisten Fällen auch die Fanboosts abgegriffen.
Der Fanboost, der wird uns sicherlich noch eine Weile erhalten bleiben. Da kann man auch nur spekulieren, ob sich am Fanboost irgendwie was tun wird. Ne? Weiß man nicht genau. Viel drüber geredet wird wenig. Also schließe ich mich einfach an und rede nicht darüber. Besser ist das. Nicht, dass ich mich am Ende noch aufrege, weil das alles so mittelmäßig ist. Das will ja keiner. Was man aber will, ist in 6 Tagen und 21 Stunden und 40 Minuten den Zürcher Prix angucken, denn das wird sicherlich ein Fest in einer neuen Location, vor einem neuen Hintergrund mit womöglich einem Jean-Éric Vergne, der den, wie wir so schön gesagt haben, Sack zumacht bezüglich der Meisterschaft für Saison 3. Aber das bleibt erstmal abzuwarten. Stimmt gar nicht. Für Saison
4.
Für Saison 4, genau, habe ich gerade gemerkt. Für Saison 4. Aber das bleibt erstmal abzuwarten. Ansonsten könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, darauf freuen, dass nämlich der Tobi B. und ich, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, den Zürich EPRI live kommentieren werden. Und wir haben uns letzte Woche schon mal zusammengeschaltet, dann haben wir ein bisschen geschaut, ja, wie machen wir das so mit Anmoderation und wie läuft das so ab und was haben wir so an Themen, die man da so einstreuen kann, denn letzten Endes geht es ja um mehr als nur das zu erzählen, was man auf der Strecke irgendwie sieht. Da muss man ein bisschen drumherum auch was geplant und vorbereitet haben. Ist alles in Arbeit. Wir sind schon super aufgeregt. Timo würde sagen, heiß wie Frittenfett. Wir haben richtig Bock und ich glaube, das wird ganz lustig. Und wer Bock hat, hört sich das an. Die URL bleibt immer die gleiche. live.e-formel.de. Da kann man sich das dann anhören, während man es im Fernsehen anschaut. Vielleicht kann man nicht so gut Englisch und hört nicht dem Jack zu, sondern uns, während man sich am Sonntag das Rennen reinzieht. Schauen wir mal. Wir werden jedenfalls 10 bis 15 Minuten vor Rennstart live gehen. Wir werden euch das natürlich entsprechend wissen lassen. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ich bin mal gespannt. Der Tobi ist ja so ein Rennkommentatoren-Talent. Der hat es einfach drauf. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich ihn da irgendwie sinnvoll unterstützen kann. Müssen wir mal gucken. Lassen wir auf uns zukommen. Und Tobi, wenn du nichts weiter zu sagen hast, würde ich nur noch sagen, mehr vom E-Pod gibt's auf patreon.com/E-Pod. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und hören uns dann entweder zum Rennen oder nach dem Rennen beim E-Pod live nächste Woche wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.